Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts über Kultur und Religion. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Heute sitzt die Künstlerin Leiko Ikemura neben mir. Und wir beide sitzen in der St. Matthäuskirche, in der Kunstkirche von Berlin, gleich neben der Gemäldegalerie. Denn dort ist die Ausstellung In Praise of Light von Leiko Ikemura zu sehen. Wie schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Eine Einstiegsfrage gleich zu Beginn. Wie ist das für Sie, nach dem Ausbruch der Corona-Krise jetzt eine Ausstellung zu haben?
Ja, es ist vieldeutig und auch für mich eine von besonderer Bedeutung. Das heißt, einerseits ist auch eine Ausstellung, die ich sehr gerne zeigen möchte, und andererseits ist auch ein Ort der Verinnerlichung und diese Möglichkeiten und auch nicht nur Kunst, sondern auch in diesem besonderen Raum zu gestalten, war es sehr, sehr schön und auch eine Herausforderung.
Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe Stück für Stück anhören von Ihnen und bedenken. Vielleicht gehen wir einfach mal im Hören durch die Ausstellung hindurch. Also eine Ausstellungsführung nicht zum Gucken, sondern zum Hören für unsere Podcast-Hörer. Die Ausstellung selbst ist bis September hier in Berlin zu sehen. Was ist hier zu sehen? Was ist geschehen? Das erste ist der Eindruck der Kirche selbst. Die Matthäuskirche ist ja ein heller, weißer und weiter Raum. Was war Ihre erste Wahrnehmung dieser Kirche, als Sie mit dem Gedanken anfingen zu spielen, hier Ihre Kunst zu zeigen?
Für mich war das Fenster und das Licht. Und dass diese Fenstermehrheit eigentlich extrem durchlässig war und hat gar überhaupt keinen Innenraum gehabt, für mein Gefühl. Das heißt, ich konnte sowohl von innen aus, von außen aus, schon durch die Fenster, durch die Welt, sichtbare Welt, immer wieder sehen. Und das nicht, dass mich gestört hätte, sondern wenn ich gestalten sollte, war meine Idee, die Konzentration, das Fenster an sich. Wie kann man diese Metapher der Fenster überhaupt verwandeln?
Denn das ist in der Tat so, die Kirche ist nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Zerstörungen wieder aufgebaut worden und hat keine klassischen farbigen Kirchenfenster, sondern wirklich Glasfenster. Und das ist, wenn man Gottesdienst feiert, oft was ganz Wunderbares, weil man nicht in einem abgeschlossenen Sakralraum feiert, sondern mit Blick auf den Himmel. Nun aber ist es ein richtiger Innenkunstraum auch geworden. Aber wie haben Sie die meisten Fenster denn abgedunkelt? Sie sind ja nicht mit einer Folie verklebt.
Genau, also das mit dem Buttermilch. Und diese Idee hat ja auch der Philipp Format, der mein Lebenspartner oder Gefährte. Ich fand diese Durchlässigkeit des Lichts sehr schön. Gleichzeitig ist aber es ist ein Filter zwischen Innenraum und Außenwelt. Dennoch ist es nicht komplett zu, sondern das Licht kommt dadurch viel mehr. Zuerst habe ich auch gedacht, das ist sehr schön, wenn man hier ist und dann den Himmel sehen kann. Aber die Erahnen, also heute ist zum Beispiel etwas bewölkt, sieht man die Wolken zwar nicht, aber das Licht kommt viel mehr rein, merkwürdigerweise. Es gibt eine Helligkeit, das Licht weiß man nicht, woher kommt. Und das hat mich sehr fasziniert. Und darüber hinaus ist auch so, dass organisches Material, der Buttermilch, weniger diese Plastik und all diese künstliche Material zu benutzen. Es geht auch um die Malerei. Aber wenn man ein Fenster gestaltet, erste Idee war natürlich, so mit den Folien zu arbeiten, weil die Glasfenster jetzt innerhalb der kurzen Zeit und auch mit weniger finanziellen Mitteln nicht zu realisieren wäre. Mhm. durch diese Corona-Zeit war auch ein Reflektieren über unsere Lebensverhältnisse, über die Environment, also Umwelt und überhaupt sehr viele Sachen war zu überdenken.
Ich habe, als ich gehört habe, dass Sie die meisten Fenster, es gibt ja glasfarbige, da komme ich gleich noch, aber dass Sie die meisten Fenster sozusagen milchig eingestrichen haben, richtig mit Buttermilch bestrichen haben. Da habe ich erst geschmunzelt, weil ich diese Technik nicht kannte. Aber es scheint ja eine ganz alte Technik zu sein, wenn man Fenster abtönen will oder sozusagen abmildern will, die direkte, dann bemalt man sie, bestreicht man sie mit Buttermilch.
Ja, und es ist nicht fettig oder so. Es ist überhaupt eine schöne alte Methode, aber es funktioniert. Und vor allem die Kontraste zur Farbe. Also ich wollte nicht, ursprünglich hatte ich die Idee gehabt, das ganze Fenster sehr farbig zu machen, die wieder gewinnen von Farbe. Aber jetzt durch diesen Corona-Einbruch war sehr, sehr wichtig, dass man auch an Ökonomie an sich zu denken, Ökologie und Ökonomie. Und während die vielen Künstler hier so eher so extravagante Projekte gemacht haben, nach dem Motto sehr laut und sehr offensive Aussage, mir war dann doch wichtig, das zu verändern, transformieren, worum es geht. Und wenn das, was ich sagen möchte, mitteilen möchte, für einen Inhalt, also zum Beispiel eben das Lichtmetaphor und auch die Malerei, darüber nachzudenken, es ist genügend, eine kleine, diese zentrale Ecke, das farbig zu gestalten und nicht das ganze Fenster.
Genau, also wenn man in die Matthäuskirche hineinkommt, ein offener, hoher, heller Raum, links und rechts vom Kirchenschiff, unten, aber auch vor allen Dingen oben über den Emporen große Fenster und das meiste eben, sagen, zart abgedichtet, aber eben lichtdurchlässig durch Buttermilch und oben in jedes Fenster ein Segment, nur ein Segment, farbig gestaltet. Und das sind, es sieht aus wie, ich bin kein Fachmann, aber es sieht aus wie Aquarelle eigentlich, also, oder wie Tuschzeichnungen. Was sind ja Farbflächen, Farbkonstellationen. Können Sie kurz beschreiben, was Sie dort gemacht haben?
Ja, ich habe in dieser Zeit, das hatte ich schon vorher, ich habe sehr viele auch figurative Malerei gemacht. Aber in der letzten Zeit war, also ist sowieso schon lange, was ist dann Figuration und was ist abstrakt. Es ist immer beides. Also für mich ist das eine reine formale Abstraktion langweilig. Und es ist nicht meine Sache. Also es muss irgendeine Verankerung zu dem bestimmten Kontext oder Inhalt oder verbunden sein. Dennoch, der Akt des Malens ist an sich ist nicht immer nur verbunden mit Formen, die wieder erkennbar ist. Es geht nicht darum, dass man etwas erkennt. Und daher dieser Akt an sich des Malens wollte ich diesmal thematisieren. Und natürlich ist das, ich komme aus dem Lande der Tradition der Kalligraphie und mir war wichtig, diese Erfahrung der Kalligrafieren ist es wie eine Akt, ist es eine performative Geschichte, der Moment. Das aber mit der Farbe umzugehen, nicht einfach mit der Tinte und Schwarz-Weiß, sondern das hat daher, ist das mit diesem Kontext und was ich sowieso machen wollte, hat das sehr gut koinzidiert, entsprochen.
Kann man sagen, Sie haben Farbe in diese Fenster hinein geschrieben, sozusagen? Oder ist es dann doch eher ein Malen?
Es ist an sich ein Malakt des Momentes. Und die Mitteilung ist nicht mit dem Verbalen zu übersetzen.
Aber ich finde es schon schön, wie Sie gerade eben den ja oft beschworenen Gegensatz zwischen Figurativmalen oder Abstraktmalen mal zur Seite gelegt haben. Das machen Sie auch hier, indem Sie einerseits Malerei zeigen, also an den Fenstern, aber auch an den Wänden gibt es zwei Gemälde von Ihnen zu sehen und zugleich aber auch Skulpturen. Auch das ist jetzt kein Gegensatz, glaube ich, für Sie, das Malen und das skulpturale Arbeiten.
Ja, diese mediale Geschichte, das ist, ich bin kein Spezialist im Sinne, bin nur Maler oder nur Bildhauer. Also ich denke nicht an diese Kategorien. Es ist einfach, dass alle Möglichkeiten, verschiedene Medien haben an sich ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Dem folgend habe ich auch immer wieder eine interessante Spiegelung oder Echo. Also zum Beispiel bin ich mal und mal Akt, habe ich ja jetzt betont, aber gleichzeitig dieser immaterielle Charakter in der Farbbeauftragung gegenüber gibt es auch eine Bedürfnis nach Materialisierung. Also es gibt dann verschiedene Formen der Visualisierung und auch Entvisualisierung. Wir lebten, erfahren zum ersten Mal sehr deutlich, was das ist in der Epoche der Zeit der Invisibles, also nicht sichtbaren Kräfte. Der Corona war natürlich nicht positiv, aber ich möchte diese Aspekte sehr wahrhaben, ins Gesicht sehen, konfrontieren und die Skala der Visualität, nicht nur Wiedererkennbarkeit, sondern von der Materialisierung bis zur Immaterialisierung, bis zur Verschwindung, bis zu dem ein kleines unsichtbaren Etwas. Was ist das? Diese Stufe. Und das Interessante war in dieser Kirche, es gibt der Bodenhaftung, deshalb ist das auch diese liegende Figur mit der Bronze. Man spürt diese Gravität und Erdverbundenheit. Gleichzeitig ist die katholische oder evangelische Kirche das Streben nach oben. Also diese vertikalen Elemente. Und weil mir diese beiden Bewegungen, die horizontale Bewegung und die vertikale Bewegung, mich hat das immer sehr fasziniert.
Mhm. Das ist ja das, was einen sofort anspricht, wenn man hier reinkommt. Also gestern habe ich es zum ersten Mal gesehen. Man kommt hinein, der Blick geht nach oben in die Fenster und die Farben, die lockenden Farben. Und zugleich kommt man mitten hinein und wird nach unten gezogen mit dem Blick. Denn wenn man nach vorne kommt, der Kirchraum, das ist ungewöhnlich, alle Bänke, alle Stühle sind zur Seite gerückt. Und das Kirchenschiff ist frei und in der Mitte des Kirchenschiffs liegt eine Skulptur von Ihnen, eine Figur aus Ihrer Reihe der Memento Mori-Gestalten, eine ja nicht ganz menschengroße, lebensgroße weibliche Figur, liegend und man fragt sich, sterbend, schlafend, ruhend, versunken. Eine Figur, in der ich ganz viel Schmerz sehe.
Mhm.
Und das ergibt natürlich zu den leichten, hellen, zarten von oben eine große Dynamik.
Mhm. Ja, bei mir genau das, was Sie sagen, die Ordnung, die normalerweise in diesen Kirchen ist oder sind, die Ordnungen, die eher hierarchisch gebaut ist. Also die ganzen Stühle gehen dann in Richtung der Altar. Es gibt eine gewisse Hierarchisierung. Und dass man diese davon frei zu machen und neue Möglichkeiten der Zentrum zu schaffen und das mit auch eine, durchaus mit einer weiblichen Figuration in dieser eher männlich dominierten Kirchentradition, der Monotheismus. Für mich war auch eine Challenge, weil das ist ein großer Respekt einerseits, aber auch Paradigmenwechsel, sondern es geht darum, dass das Shiften, also subtile Transformieren von Bedeutungen, die das dann zentralisiert und gleichzeitig neue Zentrum schafft und dieses Tod und Leben, diese die Rundung, dass dieser Kreislauf des Lebens einfach so sichtbar zu machen. Das ist nicht der Tod an sich, sondern es ist eine Initiation für neues Leben.
Das führt mich zu der zweiten großen Skulptur, die zu sehen ist, über die wir uns beide kennengelernt haben, schon vor einiger Zeit. Nämlich an einer der Säulen ist angebracht eine, auch eine Keramikfigur, eine Frauenfigur, weiß. Man denkt und darf das auch an Edvard Munchs Der Schrei, denn ja. Diese Figur ist wunderbar gearbeitet, aber das Gesicht ist eine Leerstelle. Das Gesicht, also es gibt einen großen Umhang, es gibt eine Kopfbedeckung, man sieht die ganze Figur, nur das Gesicht sieht man nicht. Mhm. Und das ist der Schrei, ein Schrei, das sind eine von mehreren Figuren, die Sie damals gestaltet haben für einen in der Tat sehr männlichen Raum. Kirche um den Berliner Dom. Ja. Da ist die St. Matthäuskirche, die ja sehr viel zurückhaltender ist. Mhm. Nicht ganz so schlimm. Und da haben Sie diese Figuren gebaut, für, gestaltet für eben Nischen an den Emporen. Mhm. Nun ist eine hier, hat einen Ort gefunden. Mhm. Und es sind also zwei Frauenfiguren, die eben etwas, was ganz eng zum Christentum gehört, aber immer natürlich mit dem Schmerzensmann verbunden ist und auch nicht nur Tod ist, sondern auch Verbindung oder Transformation ja auch hier mitten hineingestellt. Beide Figuren.
Mhm. Was ich dazu denken würde, ja, also es ist eine sehr schöne Einführung, weil es ist genau das, dass die, diese Elemente, die in der Kirche, also vor allem in der Darstellung, eher idealisiert als Maria oder sonst ist die kaum vorhandene Wesen, diese weibliche Wesen, das ist etwas, was ich in der Geschichte der europäischen Kunstgeschichte immer vermisste, nicht nur auch in Asien, auch in Japan gibt es nicht so viel. Und dass diese Zeit ermöglicht, dass das ist jetzt noch für mehr Offenheit gibt. Mhm. Da war mir das Schrei war zum Beispiel eine Idee aus dieser Auftragarbeit in der, für die Dome-Installation. Im Dom, diese Installation geplant war, hatte ich die Idee gehabt und auch habe ich dann realisiert, 4 Stück. Und dass das eine hier ist und gegenüber von diesem Mannsfigur ist das die, wer war das, der Bildhauer, sehr wichtige
Riemenschneider.
Ja, genau. Das ist eine große Ehre für mich. So vis-à-vis gegenüber zu.
Genau, das sind zwei Säulen ja. Im Kirchenschiff. An dem einen ist ein Riemenschneider, oder ich weiß nicht, ob es eine Kopie ist. Ich hoffe, es ist nur eine Kopie. Ich weiß es gar nicht. Ja, des Schmerzensmanns, aber es ist richtig feine, ja, hochgotisches Schnitzwerk. Ja. Und schräg gegenüber oder im Dialog ist ihre Frauenfigur, ihr Schrei.
Ja, und eher ein bisschen rudimentär im Sinne von, sagen wir so, sehr erdverbundene Material. Und auch das Schrei des Leidens an sich nicht thematisiert, sondern die im Prozess des Machens spürbar ist. Und dass der Schrei, was ich auch noch zusätzlich so mitgedacht habe, hat das mit diesem Leere zu tun, Void, der Körper und auch der, haben Sie schon gesagt, dass das Gesicht ist so ein Nichts. Also man könnte sagen, das ist auch eine auch so ein enigmatisches Element. Man weiß es nicht. Ist das ein Mund? Ist das ein Gesicht? Ist das gesichtlos? Oder ist das ein Ausdruck? Oder ist das ein ja, oder eine wie ein Tor zur Innenleben und Außenwelt. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten zu deuten. Und dieser Aspekt ist, dass deshalb diese Ausstellung in der Kirche ist sehr komplex. Eine Seite diese Achse, es gibt verschiedene axiale Elemente. Auch diese Bilder, die Sie vorher gesagt haben, da komme ich auch zurück, diese zwei Bilder sind quasi analoge Malerei. Die oben gesagte Malerei sind, ist das eine übertragene Szene? Ist das eine Filtrierung? Ist das eine nicht digital, aber durch die digital entstandene Möglichkeit? Während die unten, diese zwei, die sind analoge Bilder, quasi haptisch.
Genau.
Und das ist so die Verbindung von verschiedenen, also einerseits Bronze, Keramik, Holz und Glasobjekt.
Genau, es gibt nur eine Glasfigur. Wir gehen jetzt nicht alles alle Einzelne durch, aber das Interessante ist, wie viele unterschiedliche Materialien sind und kommen dann auch nochmal zum Altarraum. Mhm. Auch das ist nochmal interessant. Es gibt hier eine lange Tradition in der Matthäuskirche, dass dieser Altarraum, die Apsis, kein Kreuz hat. Nicht, weil man das Kreuz nicht wichtig findet, sondern weil man für die Ausstellung der Künstlerin und dem Künstler die Möglichkeit geben will, auch das Allerheiligste zu gestalten. Also nicht nur da unten im Kirchenschiff was hinzuhängen, genau, sondern auch richtig in den Altarraum hineinzugehen. Sagen Sie doch, was Sie da gemacht haben. Weil das ist wiederum auch nicht analog, sondern anders dargestellt.
Genau, das ist wirklich eine, für mich selbst auch eine neue Challenge, den Altar zu gestalten, im Sinne von skulpturellen oder Bilder zu hängen. Das ist sehr gängig und das wollte ich an was anderes machen. Ich wusste aber nicht zuerst, was. Mit der Zeit, dass ich oft das hier war, habe ich gemerkt, dieser Korpus, ein sehr merkwürdiger Raum und sehr interessante, es ist fast ein Zugang zum Universum. Es gibt eine gewölbte Form. Es ist nicht ein quadratisches, ne, also hineingehen, sondern es, dieser Ecklosigkeiten, es gibt keine Ecken. Und wenn man das ganz genau sieht, ist es eine sehr interessante Wölbung. Und das hat mich sehr inspiriert, dass wenn ich hier eine Projektion mache, dann die Farben werden nicht wie eine Projektion eines Filmes flach und eine Illusion zeigt, sondern es würde keine Illusion sein, sondern es ist eine Lichtfarbe Körper. Mhm. Und das war das, was ich auch so empfunden habe. Ich weiß nicht, wie Sie
das empfunden haben. Ja, das kann ich nachvollziehen, denn es ist ja total, es ist wie ein kleiner Unendlichkeitsraum, diese Apsis. Man hat einen total einen Bogen, ganz klassisch, und dahinter einen gewölbten Raum, der ist
könnte unendlich sein.
Und das könnte unendlich sein. Genau. Und da hinein sieht man dann eben Projektionen von Bildern in so einer Dauerschleife, einem Loop. Und man hat aber nicht den Eindruck, da werden sozusagen einzelne Bilder vorgestellt, sondern es füllt sich dieser Raum von innen heraus oder von unten, manchmal hatte ich den Eindruck, mit Farben.
Ja, und das ist wirklich hier die Punkte, die Immaterialität. Wie ich gesagt habe, ich habe von diesen Erdverbundenheit, Materialität, fassbaren Elementen des Skulpturellen bis zu Analogie, Analogbilder, bis zu der Überwindung dieser Materialität und auf Folien gemachte, digitalisierte Bilder, bis zu dann komplett Auflösung, so dass dieser, das ist dieser Altar. Und für mich war auch eine sehr interessante philosophische Ebene, dass dieser kirchliche Kontext auch mit dem, woher ich komme, verbinden lässt. Und das war mein
Darauf würde ich gerne zurückkommen, denn Sie haben ja ganz, ganz viele Ausstellungen schon gemacht. Also viele, viele. Und jetzt im letzten Jahr gerade sowohl im Kunstmuseum Basel wie dann auch in der Nationalgalerie Tokio richtig eine große Retrospektive, kann man sagen. Also richtig eine schwere, große Ausstellung. Und nun, wenn ich recht gesehen habe, das erste Mal in einer Kirche.
Nicht das erste Mal, ich habe dann auch in Köln, Columba, da habe ich mal ausgestellt, aber bevor der Zumtor das gebaut hat, im alten Teil des
Also noch nicht in dem Zumtorischen Museum?
In dem Museum, sondern, aber ich habe auch Zumtorischen Museum auch einen Raum gestaltet und immer wieder war ich dabei. Ich habe so eine tiefe Verbundenheit, der mich heißt, dass ich eine Gläubige in dem Sinne bin, aber meine Kindheit, ich bin dann jeden Sonntag in die Kirche gegangen, evangelische Kirche. Und
als Japanerin?
Ja, und es war so interessant, dass ich dann neulich wegen der Eröffnungsergänzende oder nicht Ersetzende, es gab ja keine Eröffnung, sondern Gottesdienst dann der am Sonntag. Mhm. Und ich war dabei und ich war so gerührt, das war irgendwie so diese liturgische, aber auch mich an die Kindheit erinnernde Erlebnis wieder so noch mal erfahren. Und das war so, so, so schön.
Es verbindet sich, ich hatte gestern hier einen Abendgottesdienst und ich fand es so besonders, weil wir Corona-bedingt ganz weit auseinander gesessen haben, ja. Aber das hatte jetzt nichts Trauriges, wie es manchmal in anderen Kirchen ist, wenn in den Kirchenbänken dort einer sitzt und dort, sondern wir haben in lockerer Reihe um uns sozusagen ja um diese Hauptfigur, diese Memento Mori-Figur gesessen und in dem Licht und in den Farben, die sie geschaffen haben. Und fand das ganz berührend, dass wir sozusagen jetzt nicht wie Bilder angeguckt haben und bedacht haben, sondern wir haben eigentlich mit ihren Kunstwerken zusammen Gottesdienst gefeiert. Dazu hat eine Bratschistin, Tabea Zimmermann, eine Kanzelrede gehalten.
Ja.
Über den Trost in der Musik und das nicht nur gesagt, sondern auch gespielt. Und so hat sich das miteinander
sehr schön
verbunden
gewesen sein. Ja, das fand ich wirklich eine neue Form der Zusammenkunft spirituellen Orte. Und das über die Nationalität hinaus. Und diese Möglichkeit, das berührt mich tiefst.
Manchmal haben ja Künstler die Befürchtung, wenn sie in eine Kirche kommen, dass sie vereinnahmt werden, dass ihre Kunst funktionalisiert wird. War das für Sie ein Thema oder nicht?
Ich glaube, das hängt von des Künstlers selber ab und auch wie seine Haltung ist und aber auch seine Kunst ist. Ich glaube nicht, dass per se solche Gefahr besteht. Das ist ja eine Tradition, dass in der westlichen, also Mittelalter, es war alles Kirche und Kunst war sehr, sehr stark verbunden. Aber die Künstler, gute Künstler, haben immer darüber hinaus in der künstlerischen sehr entwickelt. Also das ist immer eine faule Ausrede.
Na, was mich so begeistert hat, ist, dass das, was Sie hier in der Matthäuskirche gemacht haben, ja nicht einfach eine Ausstellung in einer Kirche ist, also ein anderer Ort und dann hin, sondern es verwandelt sich oder es verbindet sich miteinander. Ist jetzt nicht so, dass die Kirche jetzt umbenannt wird in St. Leiko-Kirche, aber es verbindet sich vielmehr. Es ist, werden nicht, also sie gestalten den Raum neu, der Raum verwandelt sich, aber auch ihre Werke verwandeln sich oder werden anders gesehen. Mhm. Es ist nicht einfach sozusagen nur eine andere Location, sondern eben ein sakraler Raum. Ja. Der wird ein anderer, dadurch, dass Sie mit Ihren Arbeiten hierher kommen. Mhm. Und Ihre Arbeiten werden aber auch anders angeschaut, weil sie nicht nur einfach angeschaut werden, sondern man feiert mit ihnen Gottesdienst. Man macht
mit
auch
der Lebenssicht ist ein Teil davon. Mhm. Und gleichzeitig es kann auch konzentriert auch betrachtet werden. Aber es ist einfach diese Atmosphäre an sich, dass die Leute hier musizieren können, hier sitzen können. Es gibt dann einen Dialog, die vorher nicht war, weil alle saßen in einer Richtung. Und so gibt es immer wieder eine Gegenüber, eine schräge Gegenüber und so verschiedene Ebenen. Und deshalb mag ich das auch hier. Ich war ja schon immer wieder da. Und habe ich da beobachtet, wie die Menschen dann sitzen oder agieren oder weilen, was sehr schön ist und zu beobachten. Dass kein Zwang ist, wie in einem Museum, eins nach dem anderen gucken oder lesen, sondern dieser Raum ein anderes erfahren, dass die Kunst nicht immer nur so eine zwanghafte Dinge ist, sondern eine Möglichkeit ist, sondern innere Transformation, Transformierung, das nicht nur, was ich dann mache, sondern was innen passieren könnte oder auch nicht, aber ist das möglich?
Und das wäre eine, ohne es jetzt festzuschreiben, eine spirituelle Dimension ihrer Kunst in diesem Freiraum. Ja. Ohne es jetzt festzuschreiben.
Genau, das ist, finde ich schön, wenn Sie so sagen, weil das ist auch, was ich darauf Wert legen würde, diese Aspekte durchaus empfunden zu werden, das wäre schön. Aber nicht im Sinne von so, auch das nicht Zwang. Ich mache das sowieso, für mich die Spiritualität in der Kunst so ein wichtiger Aspekt. Und mit dieser Haltung arbeite ich auch im Atelier, ob ich das tatsächlich in einem Museum zeige oder nicht. Nur hier gibt es eine andere Geschichte. Und die Geschichte war nicht nur die kirchliche, sondern auch, wie wir alles wissen, nach diesem Krieg, 75 Jahre Kriegsende, das verbindet auch meine Geschichte, wie diese Japan, Deutschland, überhaupt die ganze Welt, diese leidige Geschichte hinter uns haben oder auch immer noch irgendwie auch damit auseinandersetzen. Das war gerade der Zeitpunkt. So kamen sehr viele historische Elemente, Momente auch zusammen. Und diese verschiedenen Ebenen, wie reagiere ich das, wie lebe ich damit?
Die verbinden sich, für mich verbindet sich unser heutiges Gespräch noch mit etwas anderem. Ich habe nämlich etwas mitgebracht, was mir zwei Freunde vor wenigen Tagen geschenkt haben. Es gab vor einigen Jahren in der Schweiz einen wunderbaren Verlag, den Ammann Verlag.
Ja.
Und zwei Freunde von mir haben dort ein Buch gestaltet, Cover gemacht und so.
Ach, danke.
Mit Haikus von Matsu Basho, einem großen japanischen Haiku-Dichter.
Ja.
Mhm. Und dieses wunderbare Buch kann man jetzt auch im Fischer Verlag kaufen und es enthält Zeichnungen von Leiko Ikimura. Und das haben sie mir geschenkt.
Oh, wie schön.
Und ich habe es mitgebracht. Mhm. Und als ich da heute Morgen dran blätterte, dachte ich, welcher Haiku beschreibt denn meine Stimmung, als ich gestern nach dem Abendgottesdienst aus ihrer Ausstellung gegangen ist. Und da bin ich auf diesen Haiku gekommen. Glockenton verklingt, der Blütenduft steigt herauf, das ist der Abend. Und dieses Buch, da werde ich mir nachher eine Widmung von Ihnen holen oder eine kleine Einschrift. Ein wunderbares Buch, das habe ich noch mal dann beim Lesen noch mal mit diesem verbunden, obwohl es schon viele Jahre her ist, dass Sie daran mitgearbeitet haben.
Ja, das ist sehr schön, das freut mich sehr. Und diesen drei Wörter, ist das meins?
Mhm.
Entschuldigung, mach mal aus. Ja.
Okay.
Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja, der Basho. Also es sind so zwei, nicht nur zwei, aber verschiedene Autoren. Also einerseits Matsu Basho, andererseits ist auch die Tanizakis, der Lob des Schattens. Das Lob des Lichts kommt auch ein bisschen Anspielung auf Lob des Schattens. Und die Haiku-Elemente ist das vielleicht in solchen Akten dieser Malerei, habe ich ja schon so erzählt, dass diese Momente und die Spirit, also die Geister der Haiku hatte damit zu tun, diese Momente zu visuell zu fangen oder mit den Wörtern, die nicht darum geht, zu erklären, sondern beschreiben, sondern die drei Wörter sind drei Images. Und damit kommt dann zu so einen poetischen Momenten sehr, sehr nah.
Schön. Vielen Dank, liebe Leiko Ikimura, für dieses Gespräch. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer Fragen hat oder Anregungen oder Kritik, der darf mir gerne eine E-Mail schreiben an kultur@ekd.de. Und jetzt sage ich auf bald. Und auf Wiederhören. Und vielen Dank nochmal, Leiko Ikimura.
Ich danke auch.
RevLab.